Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zwei-Mann-Mauer, dem immer noch ersten und einzigen Fußball-Podcast. Und es ist nicht irgendeine Folge. Es ist tatsächlich die 100. Folge gemeinsam mit dir, Moritz. Ich bin stolz, ich bin glücklich und ich freue mich einfach riesig, dass wir diesen Meilenstein zusammen erreicht haben und deshalb jetzt schon mal direkt zu Beginn ein großes Dankeschön an dich und hallo.
Hallo mein lieber Anton, ich bin genauso stolz wie du. Ich freue mich sehr, dass wir immer noch hier sind, dass auch immer noch niemand anders auf die Idee gekommen ist, einen Fußball-Podcast zu machen. Genauso cool wie überraschend. Und ja, also, dass wir hier nach etwas mehr als 2 Kalenderjahren bei 100 Folgen stehen, ist, glaube ich, auch ein Shoutout an unseren Hustle, würde ich mal sagen. Also, ich werde dir gleich ein paar Zahlen und Daten und Fakten zu unserem Podcast präsentieren. Und da ist schon einiges dabei, worauf man stolz sein kann. Von daher, genauso danke an dich. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, macht es immer noch sehr viel Spaß. Hat mich sehr auf diese Folge gefreut, also quasi der Robin Zentner der Podcast-Folgen, wenn man wörtlich sein möchte. Und wir werden hier eine bisschen Spezialfolge machen, erklären gleich noch, worauf es dann genau oder was genau auf uns zukommt. Aber ja, also weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, wir haben uns auch irgendwie geil entwickelt. Also wenn man sich so die frühen Folgen anhört, ist das schon ein ganz anderes Rumgestammel, als was wir jetzt so machen. Immer noch Rumgestammel, aber ein bisschen auf höherem Niveau.
Ja, absolut. Also das ist auch genau das, was mir am meisten irgendwie gibt an dem Ganzen. Zum einen unsere persönliche Entwicklung und zum anderen, dass wir regelmäßig hier an einem Montag oder auch an anderen Tagen wie bei unseren Spezialfolgen zusammensitzen und ich nach einer Stunde, anderthalb mit einem breiten Grinsen rausgehe und denke, ey, das macht so Bock, was wir hier machen. Und teilweise, eben wie du sagst, ne, auch nochmal diese eigene persönliche Entwicklung auch sehen, dass wir sagen können, Alter, wir haben da gerade echt ganz cool auch die Sachen aufgearbeitet und irgendwie auf unsere Art und Weise mit so einem gewissen Lachen auch auf den Lippen und trotzdem noch einer Expertise dahinter das Ganze abgerundet. Und dann hat man einfach Spaß daran, weil wir sind nun mal eben auch beide große Fußballfans und haben ja auch beide immer mal wieder was zu sagen zu speziellen Themen. Und dass wir dann da so harmonieren, das immer noch über 100 Folgen hinweg jetzt wieder und wieder machen und dann wirklich auch ja bei jeder Folge irgendwie großen Spaß an der Sache haben, das ist ein großes Privileg und dementsprechend bin ich sehr glücklich, dass wir ja jetzt die 100 voll machen können und freue mich gleich auf die Zahlen und Fakten, die du vorbereitet hast.
Ja, die Leute wissen das vielleicht ja auch nicht so, aber wir, also zum einen hat das natürlich irgendwie auch einen positiven Effekt auf unsere berufliche Karriere, also zumindest kann ich das für mich so sagen, dass es dieser Redefluss, den man hier einfach übt, zum anderen, dass man natürlich auch einfach im täglichen Fußballgeschäft oder in den News einfach ein bisschen mehr noch drin bleibt. Das hat auf jeden Fall Vorteile und gerade so dieses freie Sprechen auf jeden Fall auch. Und dann kommt ja noch dazu, dass man, also für mich ist es auch so eine wöchentliche Therapiestunde gefühlt. Also wir haben halt teilweise Arbeitszeiten, die nicht so gut zusammenpassen. Und wenn man dann sich halt vor, nach, während der Aufnahme halt einfach regelmäßig sieht, fast jede Woche, wie wir gleich hören werden, dann ist das schon auch was Schönes. Von daher freue ich mich da jede Woche drauf. Und ja, wenn du ready bist, würde ich einfach mal ein paar Zahlen vorlesen.
Sehr, sehr gerne.
Wir haben in den bisherigen 99 Folgen haben wir natürlich abgeliefert, ist klar. Wir haben eine neue Folge im Schnitt und jetzt rate mal, was wir für einen Rhythmus haben, für eine Erscheinungsfrequenz. Wie lange dauert es, bis im Schnitt die neue Folge rauskommt?
Ja gut, also wahrscheinlich ist ja so um die 7 Tage realistisch. Ich weiß, dass es natürlich hier und da mal Aussetzer gab, aufgrund von Urlauben, aufgrund von Krankheiten.
Die Sommerpausen jeweils, richtig, das zählt
ja,
natürlich
auch rein. Dann noch die Spezialfolgen. Das heißt, wahrscheinlich pendeln wir uns am Ende bei sowas wie alle 10 Tage oder sowas ein, hätte ich jetzt grob geschätzt.
Es sind 8 Tage und 10 Stunden. Das ist
Boah,
für mich schon sehr ordentlich.
Ja, absolut.
Also wenn man eben sich überlegt, dass da zwischendrin teilweise wirklich mehrwöchige, im letzten Sommer, glaube ich, sogar 1-2 Monate Pause waren, ist das schon stark.
Ja, voll. Also Das zeigt ja, und das ist mir ja auch das Wichtige, also, weil wir haben beide offensichtlich einfach so viel Spaß daran, dass wir Woche für Woche auch, du hast es eben gesagt, manchmal ist es nicht so leicht mit den Arbeitszeiten, ne? Da sind wir dann vorher in Kontakt, sagen, ey, können wir nicht doch noch irgendwie jetzt an dem Abend das reinquetschen? Nee, passt mir nicht. Ja, Mist, ich muss am nächsten Morgen früh weg. Wie machen wir es dann? Okay, dann lass so und so noch planen. Also da steckt ja immer auch ziemlich viel hinter und ich habe teilweise auch wirklich schon Leute getroffen, deswegen fand ich das auch schön, dass du es jetzt schon mal angesprochen hast, die mir dann erzählt haben, boah, krass, ihr habt schon x Folgen rausgebracht, da waren es dann auch schon hoch in den zweistelligen Ziffernbereich und meinten das mir, ja, ich hatte auch mal die Ambition, den Traum, auch einen Podcast zu machen, haben wir dann auch angefangen, aber irgendwann haben wir gemerkt, ah, Mist, ne? Das ist ja auch immer ein Zeitaufwand, den du da reinsteckst und dann ist es irgendwann so ein bisschen versandet, was völlig legitim ist, weil wir merken es ja manchmal selber, es ist für uns dann auch teilweise terminlich nicht einfach, aber dass wir es dann wirklich, wie du gerade gesagt hast, alle 8 Tage schaffen, den Content zu liefern, die Folge aufzunehmen und rauszubringen, es ist ja für mich einfach richtig schön zu sehen.
Ja, absolut. Ich habe mal zusammengezählt, beziehungsweise nicht selber, sondern über unsere Hosting-Website zusammenzählen lassen, was wir für eine Laufzeit haben insgesamt. Wir sind jetzt bei 113 Stunden und oh, ich hab mir einfach mal Google Maps angeschmissen, habe überlegt, okay, in 113 Stunden, wo könnten wir denn da zu Fuß hinlaufen? Also quasi alle Podcast-Folgen, wenn man die hier noch oben drauf packt, also machst du noch mal eine Stunde, eine knappe drauf. Wo könnte man da hinlaufen? Und ich habe jetzt mal so ein bisschen, also wenn man in einem zügigen Tempo, natürlich ohne Pause, also müsste schon die 113, 14 Stunden durchlaufen, könnte man von München bis nach Köln laufen und alle 2-Mann-Mauer-Folgen hintereinander weghören.
Ja, das ist doch was.
Also, das ist eine sehr abstrakte Vorstellung, aber irgendwie auch witzig.
Also wenn ihr jetzt noch nach einem Projekt sucht, gerade so ein bisschen extremsportmäßig und quasi von uns gesponsert werden wollt, let's go. Wenn ihr dabei also ganz alle ehrlich, Folgen hört.
Wir sind doch gerade im Zeitalter des Tag 5, wenn ich von München nach Köln laufe und dabei jede Folge von der 2-Mann-Mauer höre. Also das ist doch sowas von, liegt doch auf der Hand, dieses Projekt.
Ich mache mich auf den Weg, sorry, die Spezialfolge muss hier abgebrochen werden, ich muss los.
Ja, wir laufen ja eigentlich schon, das wissen die Leute ja gar nicht.
Deswegen bin ich manchmal dann etwas außer Atem, ich bitte das zu entschuldigen.
Ich habe noch ein bisschen gescrollt in unseren Statistiken. Wir haben fast 4000 verschiedene Hörerinnen und Hörer gehabt bisher.
Wow.
Was schon sehr stark ist auch. Und das ist eine sehr witzige Statistik, die man 0,0 nachverfolgen kann und wo ich auch nicht weiß, wie viel da Bots beteiligt sind. 89 verschiedene Länder haben uns gehört. Ich weiß nicht genau, also wenn da jeweils einer dabei steht bei irgendwie Kirgisistan oder Vietnam oder so. Also da waren vielleicht mal Kumpels von uns irgendwie auf Reisen, aber auch nicht immer, trotzdem eine witzige Zahl.
Ja, ich kenne das von den Spotify-Zahlen dann teilweise. Also zum einen zählt es, dass natürlich, wie du gerade sagst, die Person in dem Land gerade unterwegs ist, die das dann hört. Das kann natürlich schon dann mal passieren, dass auf Reisen das gehört wird, auch von deutschem Publikum. Aber ich bin zum Beispiel auch mal bei einem Song von mir einfach random in so eine US-amerikanische Playlist reingerutscht. Und dann plötzlich hatten wir da hunderte, tausende monatliche Hörer. Und dann, als die Analyse davon kam, stand da alle aus Amerika. Und da dachte ich auch so, hä, was macht das denn? Plötzlich haben tausende Amerikaner angefangen, uns zu hören. Aber genau, das kann natürlich immer wieder passieren. Da spielen ja auch die Algorithmen dann immer so mit rein. Aber trotzdem einfach auch vielen Dank natürlich an jeden Einzelnen, jede Einzelne da draußen, die diesen Podcast jetzt auch über die 100 Folgen, da sind wir nämlich angekommen, mitverfolgt.
Ja, an dieser Stelle auch nochmal großen Dank und liebe Grüße an unsere kirgisischen Hörer oder unseren kirgisischen Hörer oder Hörerin. Ja, dann vielleicht noch ganz zuletzt die kleine Quizfrage an dich. Was glaubst du, sind denn so unsere Top 3? Ich habe mal die vierte auch noch mit reingenommen, einfach weil ich unbedingt wollte. Meistgehörten Folgen.
Boah, das ist natürlich interessant. Ich glaube, dass auf jeden Fall die allererste Folge ganz schön für Aufsehen erregt hat. Das ist ja ganz normal auch, ne, wenn
die ist auf Platz 1.
Ah ja, schau mal an.
Zwei Leute da. Am 8. Januar 2024, Folge 1 Spezial Sieger und Verlierer der Bundesliga-Hinrunde und Rückrundenvorschau.
Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, aber wäre so gespannt, jetzt gerade noch mal reinzuhören, wer da alles auftaucht. Also wie du schon sagst, das sind einfach über 2 Jahre. Das ist richtig, richtig cool. Und
Was wir vielleicht ja mal irgendwie versprechen können, wenn wir es zur Folge 1000 schaffen, releasen wir Folge 0. Es gibt nämlich eine Probefolge 0, die im Dezember 23 aufgenommen wurde.
Stimmt.
Das ist quasi die Blackbox dieses Podcasts. Da sind wirklich Abgründe. Nein, Spaß. Die hat ja am Ende auch dafür gesorgt, dass wir noch eine aufnehmen. Von daher, ja, aber die gibt es theoretisch.
Ja, lasst es uns wissen, welchen Meilenstein wir dafür erreichen sollten. Entweder nach Köln gehen oder Folge 1000. Ihr habt die Wahl. Und ja, dann weiß ich auf jeden Fall, dass die Transferfolge mit Pletti, Florian Plettenberg, sehr viel Aufsehen erregt hat. Dementsprechend würde ich die auf jeden Fall zumindest mal in der Top 3 sehen.
Platz 2.
Das war auch sehr cool, dass dann natürlich auch noch Plettis Reichweite mitgenutzt wurde, weil er uns auch mit in seiner Story gepackt hat. Shoutout an der Stelle. Und, boah, dann, ja, wahrscheinlich auch irgendeine unserer Spezialfolgen. Ich glaube, die kamen immer gut an. Die haben auch immer riesig Spaß gemacht. Also wir hatten ja schon verschiedenste Gäste bei uns hier zu Gast, was immer sehr, sehr schön war. Und ohne da jetzt einen speziell rauszupicken, würde ich sagen, eine dieser Folgen eventuell.
Die waren weit oben mit dabei, aber die sind nicht in den Top 3 bzw. Top 4. Ich habe sie nur mit reingenommen, weil auf Platz 4 ist die Folge 3 und Folge 3 war historischer Werder-Sieg gegen Bayern.
Oh, ja, okay.
Also habe ich irgendwie nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, dass es so früh im Podcast war.
War das also, dieses 1-0 oder was?
Ja, Mitchell Weiser in der Allianz
Arena.
Das
war die dritte Folge?
Ja.
Wahnsinn, okay. Da waren wir also, ja, glaube ich, beide im Stadion auch, ne? Und
genau, da bist du irgendwie 25 Jahre Werder-Fan, kriegst nur auf die Fresse, dann musst du einfach nur einen Podcast machen und schon läuft der Bums wieder, ne? Das ist Wahnsinn.
Ja, da dachte ich auch schon, Mist, jetzt starte ich hier einen Podcast, um ein bisschen mein Bayern-Fantum ausleben zu können und dann sowas.
Völlig gejinxt, na gut.
Okay, wenn okay, Anton,
wir machen
ist, ja?
Ja, genau, wir machen mal weiter, denn wir haben noch einiges vor. Wir wollen, können wir ja mal vorwegnehmen, später noch unsere All-Time-Lieblings-Elf küren. Also das wird, glaube ich, sehr spannend. So eine Mischung aus Lieblingsspieler muss da irgendwie wegen Sympathie rein, muss aber natürlich auch irgendwo mal ordentlich gegen den Ball getreten haben. Also Anton, sorry, du hast es bei mir nicht reingeschafft.
Was?
Ja, sorry.
Aber Moritz, vorher, ganz kurz, fehlt jetzt nicht noch die dritterfolgreichste Folge oder hast du die vierte einfach vorgeschoben und die Top 3 damit komplettiert? Habe ich das?
Das so habe ich gemacht. Na, ich habe die vierte reingehauen, einfach damit wir nochmal über diesen tollen Werder auswärts reden.
Ja, okay,
Die dritte war tatsächlich die Folge 2. Also die ersten drei Folgen sind sehr, sehr viel gehört worden bei uns, weil das, glaube ich, auch so ein guter Einstieg ist. Und,
ja, sehr cool.
Genau, Folge 2 ist auf Platz 3. Ja. Meisterkusen, der BVB überzeugt und unsere Tipps für den Afrika-Cup. Da kann ich mich auch noch dran erinnern.
Ja,
das war der historische Cup-Werde-Run.
Absolut legendär.
Ja, haben wir sehr, auch über Stanley Ratifo geredet, das weiß ich noch.
Ja, gute Zeit.
Genau, also dann machen wir weiter, denn wir wollen, bevor wir zur Lieblingself kommen, wird es später noch ein paar Grußbotschaften geben von unseren ehemaligen Gästen, die vielleicht auch wieder zukünftige Gäste werden. Interesse wurde signalisiert, kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber als erstes möchte ich mit dir nochmal über die Legenden unseres Podcasts reden. Und dafür brauchen wir einen Berg. Klar, die Amerikaner haben sich gedacht, ey, für so Legenden brauchen wir einen Berg. Den Mount Rushmore, der Zwei-Mann-Mauer, Anton. Welche vier Persönlichkeiten würden wir in unseren eigenen Podcast-Berg reinmeißeln? Was sagst du? Also es gab für mich ein paar Namen, die sind auf jeden Fall, müssen in der Conversation sein, aber ich bin ja noch nicht ganz in Stein gemeißelt bei mir.
Schön. Ja, ich habe auch viel drüber nachgedacht. Ich habe so ein paar, die ich auf jeden Fall auch mit reinnehmen würde, wo fast kein Weg dran vorbeiführt. Und dann auch noch manche, wo ich gerne mit dir bereit bin, vor dem finalen Feinschliff nochmal drüber zu sprechen. Und mein erster Gedanke, der mir kam, war tatsächlich Jes Torup, ehemalige Augsburg-Trainer. Einfach.
Ist der Goat, ja.
Ja, also alle, die uns schon ein bisschen länger verfolgen, wissen, dass es so eine Zeit gab, da kamen wir in dem Podcast nicht um Jes Torup vorbei. Und er war immer wieder Thema. Er war immer wieder ja, in besonderer Art und Weise auch mit aufgegriffen in den Folgen. Und für mich, wenn ich an die letzten 99 Folgen denke, einer der Namen, der mir als erstes ins Gesicht springt.
Würde ich auch sagen. Jes Torup ist auf jeden Fall ohne Diskussion ganz klar mit drauf auf dem Mount Rushmore. Ich würde mal sagen, einer, der, glaube ich, wirklich fast die ganze Podcast-Zeit bis letzten Sommer rent-free in deinen Spieltagssiegern gelebt hat. Leroy Sané, der ist auch für mich ganz klar drin. Einfach weil es irgendwann zum Meme wurde,
Ja.
du aber trotzdem mir erzählen wolltest, dass er irgendwelche 2-Meter-Tap-Ins gegen Bremen super erlaufen hat und sowas. Der muss einfach auf diesen Berg drauf.
Absolut, war bei mir auch definitiv mit dabei. Ja, dann habe ich mich ein bisschen schwer getan. Also ich hatte nämlich, Leroy Sané stand für mich auch fest. Und dann habe ich zum Beispiel über Leon Goretzka nachgedacht. Einfach weil er auch, wir hatten es jetzt letztens auch gerade bei unseren Oscar-Folgen, ist er immer gut weggekommen. Ich muss zugeben, ich bin da nicht 100% objektiv, weil ich ein Fan von ihm bin auch. Aber er war eben auch viel Thema, weil es
Ja,
in dieser
absolut.
Zeit jetzt dieses Hin und Her auch gab. Er wurde schon fast aussortiert bei den Bayern. Ist bei der Nationalmannschaft außen vor gewesen, hat sich da wieder komplett zurückgekämpft. Jetzt gerade ist er in seiner letzten Saison bei den Bayern, hat das klar kommuniziert. Es gibt jetzt gerade wieder, auch öffentlich immer wieder das Thema, ist er noch der richtige Mann für die Sechs bei Nagelsmann und, und. Also er war einfach auch in den vergangenen 2 Jahren immer wieder großes Thema. Deswegen bin ich letztendlich da bei ihm gelandet. Ich fand es halt so ein bisschen schade, sage ich mal, weil es gab sicherlich viele andere Gesichter, die jetzt auch nicht unbedingt noch ein Bayern-Spieler waren.
Ja.
Deswegen habe ich mich schwer getan, ihn dann final jetzt schon festzumachen und bin da eben sehr gerne ja, diskussionsbereit mit dir. Aber es war eben einfach eine Persönlichkeit, die viel diskutiert wurde hier bei uns.
Er war auf jeden Fall auch auf meiner erweiterten Liste. Ich finde es auch einfach cool, weil, also wenn man sich überlegt, wir haben hier angefangen mit diesem Podcast, als Thomas Tuchel noch Trainer war, ne? Das war doch die Rückrunde, in der Leverkusen Meister wurde und in der, nee, stimmt nicht. Das war die Saison davor noch. Das war die Rückrunde, in der Bayern am letzten Spieltag Meister wurde.
Genau, und Tuchel ist ja
Nee, nee,
dann
nee, da hatten wir den Podcast noch nicht. Sorry. Ich bin zeitlich verrannt.
nee,
Das war
also
im Sommer
es ist
23,
schon
ja.
die, wo Leverkusen
Leverkusener
Meister wurde. Das
Meistersaison.
ist
Ja,
vollkommen richtig,
genau.
ja.
Genau, das heißt, Tuchel mit den Bayern hat ja damals auch, war ja das Thema, ich will meine Holding Six, wo ist Palinha, Goretzka
Ja.
brauche ich nicht. Dann ja, war Tuchel vorbei im Sommer. Dann war die Frage, was machen wir jetzt mit Goretzka? Also ich finde auch, wie du richtig gesagt hast, der hatte so eine Entwicklung, so ein Auf und Ab irgendwie in dieser Zeit des Podcasts, wie er sie, glaube ich, vorher selten hatte bei den Bayern. Also so eine turbulente Zeit, sich aber immer wieder auch toll zurückgekämpft. Also wie oft haben wir allein über ihn geredet, so voll cool am Anfang seiner Kompaniezeit, dass er nicht gefühlt sich rausgestreikt hat, weil er irgendwie hier nur verarscht wird, sondern dass er irgendwie am Anfang nicht mehr im Kader war unter Kompanie und dann sich wieder so reingekämpft hat und jetzt wieder zumindest aus dem Kader nicht wegzudenken ist. Von daher, ich lasse da gerne mit mir reden. Wen ich noch sagen würde, ist noch ein zweiter Trainer, Bo Henriksen,
Ja.
für die Adlibs, der da, glaube ich, auch rein muss. Wird natürlich ein bisschen mehr Arbeit, diese schönen langen Haare da so zu designen in den Berg rein, aber ich glaube, das kriegt der Steinmetz unseres Vertrauens kriegt das hin.
Ja, war bei mir auch auf jeden Fall auf der Liste. Ich habe ihn aus einem ganz bestimmten Grund jetzt auch nicht als vierten Kopf mit dabei, um da mal etwas vorzugreifen. Also ich finde Bo Henriksen, genau wie Leon Goretzka, eine gute Wahl, eine vollkommen passende Wahl. Bo Henriksen war bei mir auch lange in der Verlosung, aber ein Mount Rushmore, also 4 Köpfe dieses Podcasts, die die 100 Folgen der Zwei-Mann-Mauer am besten beschreiben, geht für mich nicht ohne dich, Moritz. Für
Wow.
mich ganz klar der vierte Kopf bei diesem Podcast, der wichtigste Kopf eigentlich. Ja, weil ich einfach auch mal meinen Dank an dich zum Ausdruck bringen wollte. Ich habe es anfangs schon gesagt, aber an dieser Stelle noch mal ganz hochoffiziell mit dieser Verewigung bei dem Zwei-Mann-Mauer Mount Rushmore. Denn ja, du brennst für dieses Projekt. Du ziehst mich auch ganz oft mal mit, wenn ich denn vielleicht etwas mal durchhänge oder meine Kreativität mich im Stich lässt. Deswegen bin ich einfach, wie gesagt, unglaublich dankbar, dass genau du der Mann bist, mit dem ich dieses ganze Projekt hier gestartet habe. Und für mich unabdingbar, dass du da mit drauf gehörst, weil ohne dich würde es diese Zwei-Mann-Mauer niemals geben.
Gut, dann lass uns doch, dann einigen wir uns doch darauf. Also vielen Dank für diese lieben Worte. Ich würde es mit niemand anderem machen wollen, Anton. Also ich finde wirklich, ich finde ehrlicherweise, wir ergänzen uns richtig gut, auch so irgendwie, was so die Standpunkte angeht. Wir haben auch mittlerweile, finde ich, einen guten Mittelweg gefunden zwischen, wir sagen gefühlt beide immer das Gleiche, weil wir halt einfach beide viel Ahnung haben, das muss man ja auch einfach mal sagen.
Ist so, ja.
Und auf der anderen Seite zoffen wir uns nicht die ganze Zeit. Ich weiß nicht mehr, neulich hatten wir irgendwann mal ein Thema, es kann sein, dass es nach dem deutschen Klassiker war und da ging es irgendwie um einen Foul oder um irgendwas, oder ja, um Elfmeter, glaube ich, wo meine Freundin, wo Laura gesagt hat, sie musste aufhören, weil es war ihr zu so, als ob wir uns fast gestritten hätten.
Das und, ist richtig cool, ja.
Das war, also finde ich auch cool, wenn man das ab und zu noch hat, und das hatten wir, finde ich, immer mal wieder, ja, in den letzten Monaten. Davon lebt so ein Podcast ja auch, aber man muss natürlich trotzdem so das Ganze miteinander machen, dass man in der nächsten Folge noch sich in die Augen schauen kann über die Bildschirme, und das können wir. Deswegen finde ich das richtig gut. Und dann lass uns auch darauf einigen, dass quasi, wir machen so ein bisschen wie diese Wackelbilder, wenn man von der einen Seite schaut, ist es eine Giraffe, von der anderen Seite ist es irgendwie ein Ferrari oder so. Bei uns ist es dann von der einen Seite du, von der anderen Seite ich. Wie wär's?
Das wäre mir eine große Ehre, ja.
Das heißt, wenn die, keine Ahnung, wenn die Indigenous People von der linken Seite angeritten kommen, denken die sich, oh, das ist doch der Drebs. Und dann, wenn die von der anderen Seite angeritten kommen, dann denken die, wer ist das denn?
Ach, alles gut, Leute, nimmt die Speere wieder runter, es ist doch der König.
Ja, nein, das ist doch eine gute Idee. Okay, Anton, ich würde sagen, dann machen wir weiter, denn wir haben noch ein bisschen Programm. Also, nächster Punkt auf der Agenda sind ein paar Grüße. Und die Grüße sind von unseren ehemaligen Gästen und sie sind verbunden mit einer Frage, die wir ihnen gestellt haben. Was war denn diese Frage?
Die Frage lautete, wie denn ihre perfekte Zwei-Mann-Mauer aussehen würde. Und ja, da bin ich auf die Antworten sehr gespannt, denn da kann man ja seiner Kreativität fast schon freien Lauf lassen. Da gibt es sicher viele interessante Varianten.
Und ich würde es mal in Order of Appearance machen und dann müsste ich anfangen mit Alina Schroth, Moderatorin bei Sky, Kollegin von dir, Anton, die diese Frage beantwortet hat.
Yo Leute, was geht ab? 100 Folgen, Zwei-Mann-Mauer, das ist wirklich crazy. Meine Lieblingsfolge ist und bleibt natürlich Folge 35. Wer nicht weiß warum, der schaut jetzt nochmal nach und hört die am besten nochmal an. Dann reden wir weiter und ansonsten sage ich euch, macht weiter Jungs, richtig geiler Scheiß auf die nächsten 100 Folgen. Und daher meine Frage an euch, wann gibt es endlich die erste Podcast-Tour? Wir brauchen es in Deutschland und drüber hinaus. Und die für mich perfekte Zwei-Mann-Mauer würde aus Florian Plettenberg, aka Plettigol und Mike Lodice bestehen, einfach weil ich mir die beiden zusammen unfassbar gut vorstelle. Der eine ein Ticken zu laut manchmal und der andere vielleicht ein Ticken zu ruhig. Aber die Mischung macht es ja dann am Ende.
Ja, richtig cool. Vielen Dank auf jeden Fall, Alina. Es war damals schon einfach eine besondere Folge, weil es unser erstes Mal war, dass wir einen Gast noch mit dabei hatten. Und sie hat ja die Hörempfehlung auch nochmal ausgesprochen. Also wer es noch nicht gehört hat, es könnte sein, dass die Folge 35 damit gemeint ist, Moritz.
Also, glaube ich auch.
Da darf
passt
man gerne
nochmal zurück. Passt auch in Bezug auf den WM-Sommer gut, weil da geht es um den DFB, da geht es um die deutsche Nationalmannschaft. Von daher zeitlos die Folge.
Absolut. Und die Tour ist natürlich geplant. Wir gehen ja gerade schon nach Köln, um da zu spielen. Und ja, die Zwei-Mann-Mauer auch eine richtig interessante, lustige Wahl. Also mit Pletti und Michael Olise, Mr. Nonchalant und Mr. Breaking News. Ich denke, die Kombination ist durchaus spannend und lustig.
Ja, ich fand es auch sehr lustig, weil ich habe dir ursprünglich diese Frage gepitcht und ich persönlich hatte gedacht, wir reden hier von zwei Spielern auf dem Feld in einer Mauer, die quasi einen Freischuss blocken soll. Ich glaube, du hast dann, darüber haben wir auch vor der Aufnahme geredet, Alina die Frage dann so gestellt, dass sie die eigentlich nur anders verstehen konnte. Sie hat jetzt quasi eine erneute Podcast-Kombination irgendwie aufgestellt. Aber ganz ehrlich, wenn man sich diese beiden Jungs zusammen in der Mauer auf dem Feld vorstellt, auch mega lustig. Also so ein Plätti, Ulisse, die halt irgendwie so eingehakt, Plätti dreht sich zum Torwart um. Ja, noch einen Schritt nach links, noch einen Schritt nach links. Okay. Ist auch irgendwie sehr witzig.
Ja, absolut. Also stand über mein Haupt. Ich habe da die Frage etwas zu weit formuliert gestellt, dass man einfach so ein bisschen seine Top-Zweier-Kombinationen, die es gibt, vielleicht auch raushauen kann. Wir hören gleich noch die anderen Gäste, deswegen werdet ihr verstehen, warum wir das gerade nochmal so ausführlich quasi erörtern. Aber overall bleibt nur zu sagen, vielen, vielen Dank, Alina, dass du Teil dieser Podcast-Geschichte bist und warst. Und ja, wer weiß, vielleicht gibt es wirklich bald mal die Tour und dann musst du definitiv mit dabei sein.
Ja, man sieht sich im Podcast-Business mindestens zweimal. Von daher, sie wird auf jeden Fall hier nochmal den Weg in den Podcast finden. Da bin ich mir ganz sicher. Jetzt machen wir weiter mit unserem zweiten Gast, den wir dabei hatten. Es war Moritz Tschau, mein Namensvetter. So wird er mich auch gleich ansprechen. Sehr nett von ihm. Und ja, den hatten wir dabei. Er ist ZDF-Kommentator und es war damals eine absolut verrückte Folge. Wer sie noch nicht gehört hat, auch unbedingt reinhören. Da ging es um. Ja, ich weiß auch nicht, wie wir auf diese Idee gekommen sind. Um einen Supermarkt, den wir quasi führen mit Bundesligaspielern. Also welcher Spieler, welcher Trainer könnte welche Position, welche Rolle in einem Supermarkt einnehmen. Und es war richtig lustig. Wir haben alle drei so ein bisschen unser Team gedraftet. Ich weiß noch, ich glaube, Sirugi Rassi saß bei Moritz an der Kasse. Also wirklich einfach sehr witzige Vorstellungen. Von daher hier jetzt einmal die Grüße von Moritz.
Lieber Namensvetter, lieber Anton, erst einmal Gratulation zu 100 Folgen eures wunderbaren Podcasts. Ich durfte ja auch schon zu Gast sein, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auf die nächsten 100 Folgen und in meine perfekte Zwei-Mann-Mauer würde ich natürlich zwei Jungs aus Darmstadt stellen, nämlich Sandro Wagner und Aytaç Sulu, Fußball-Gott und Kopfball-Ungeheuer in einer Person, beide nicht mehr aktiv, als Spieler zumindest, sondern als Trainer. Aber absolute Legenden in Darmstadt und zwei hervorragende Menschen und Fußballer.
Ja, man merkt bei Moritz ganz klar, wo die Fanpräferenz hingeht. Vollkommen verständlich. Ich finde es eine Top-Auswahl. Also Sandro Wagner und Aytaç Sulu. Ja, die etwas Älteren werden Aytaç Sulu noch in bester Erinnerung haben. Auch damals mit Darmstadt in der Bundesliga gespielt und da wirklich auch rigoros als Innenverteidiger die Bälle rausgeköpft, die Gegenspieler abgeräumt. Also eine klasse Wahl. Die bringen auch eine ganze Menge Körpergröße mit. Dementsprechend können die, denke ich mal, einige Bälle gut abblocken.
Wobei Sulu, glaube ich, gar nicht so, oder? Also so riesig war der nicht für einen Innenverteidiger. Wagner natürlich
Ist
schon
das
sehr
so? Dann
groß gewachsen.
ist mein die
Ich schaue es
Legendenbildung
gerade
von ihm bei
mal.
mir
Ja,
schon.
1,83
Das ist
Aytaç
ja kleiner
Sulu.
als ich.
Ein Wicht. Nein, es war eine krasse Saison von ihm, denn wenn
Ja.
ich mich nicht komplett täusche, dann hat er auch wirklich offensiv gut gescored. 7 Tore. 7 Saisontore
Boah, Wahnsinn.
in 33 Spielen. Also gerade offensiv auch enorm kopfballstark.
Ja.
Von daher sehr, sehr gute Wahl. Sandro Wagner natürlich auch einfach eine Erscheinung. Da verliert man sich auch so ein bisschen in den Augen, glaube ich, wenn man ihm dann da irgendwie ins Gesicht schaut. Deswegen, ja, aber du hast richtig gesagt, Moritz, gebürtiger Darmstädter, deswegen hat er sich da verleiten lassen. Würde uns nicht passieren, sowas, oder? Also wenn wir später auf unsere
Niemals,
Legendenelf schauen, da die
niemals.
Fanbrille nicht absetzen zu können, nee, das wäre auf keinen Fall möglich.
Ja, an der Stelle einfach, wie gesagt, auch nochmal vielen, vielen Dank an Moritz. Das war
Ja.
eine unfassbar lustige Folge. Also auch da nochmal eine klare Hörempfehlung, wer die noch nicht kennt. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Gast. Ein Experte der italienischen Liga, ein Kommentatorkollege von dir bei DAZN, ein unglaublich feiner Kerl, Mario Rika.
Ragazzi, congratulazioni per il vostro anniversario. 100, eine schöne Zahl. Bin sehr geehrt, dass ich einmal Teil davon sein durfte. Freue mich natürlich auch auf die nächste Einladung. Nur mal so. Und ihr seid natürlich meine absolute Lieblings-Zwei-Mann-Mauer. Wenn ich aber eine Alternative benötigen würde, dann wäre meine Wahl, als Sportjournalist ist man natürlich immer Freund von Alliterationen, dann würde ich reinstellen in diese Zwei-Mann-Mauer Marco Materazzi und Frank Fahrenhorst. Macht weiter so. Ich freue mich auf die nächsten 100 wunderbaren KI-generierten Folgen-Posts und werde euch beobachten und natürlich weiter lauschen. Ganz liebe Grüße. Saluti, euer Mario.
Ja, sehr, sehr stark von Mario. Anton hat es angekündigt. Verwurzelt im italienischen Fußball. Und da musste natürlich direkt mal den kleinen inneren Carsten Fuß channeln, einen anderen DAZN-Kommentator, der gerne mal die ersten paar Sätze auf Italienisch reinstartet, wenn er die Serie A kommentiert. Von daher sehr, sehr stark von Mario. Und ja, er hat direkt mal angedeutet, dass er gerne mal wieder in den Podcast kommen würde.
Ja.
Von daher würde ich sagen, legen wir ihm da keine Steine in den Weg. Da wird demnächst die Einladung reinflattern, lieber Mario. Ja, Anton, was sagst du zu seiner Mauer? Interessante Namen.
Ich bin ehrlicherweise hin und weg. Das ist meiner Meinung nach eine absolute Top-Auswahl.
Ja.
Also nicht nur aufgrund der Alliteration, sondern auch aufgrund der beiden Spieler, die er da genannt hat. Zwei absolute Innenverteidiger-Legenden. Und er hat ja seine beiden, ja, wie sagt man, wie soll ich sagen, Favoriten des Fußballs kombiniert mit der italienischen Liga und Werder Bremen, Marco Materazzi und Frank Fahrenhorst. Also Hut ab, Mario, das ist eine Top-Auswahl.
Ja, kann ich nur so mitgehen. Sehr, sehr stark. Materazzi, glaube ich, in Deutschland nicht ganz so gern gehörter Name wie vielleicht Frank Fahrenhorst, aber trotzdem eine Legende und sehr, sehr kopfballstark, das muss man sagen. Wenn ich mich da daran erinnere, was er im WM-Finale 2006 unabhängig von diesem Kopfstoß gegen ihn, was er da allein alles weggeräumt hat gegen Frankreich, das war schon wirklich ein sehr starkes Spiel. Und Fahrenhorst natürlich, klar. Absolute Legende, wie du richtig gesagt hast. Nicht nur bei Bremen, sondern ja auch bei Hannover
Ja,
tätig
stimmt.
gewesen. Deswegen kannst ja auch du was damit anfangen, lieber Anton.
Ja, absolut. Und ich finde auch ganz lustig, ich will noch nicht zu sehr vorweggreifen, aber so ein bisschen über Ecken hat zumindest ein Spieler, den ich in meiner Zwei-Mann-Mauer stehen habe, auch was bisschen mit Frank Fahrenhorst zu tun. Ist ein bisschen abstrakt, die Herleitung. Ich werde sie gleich natürlich noch mal genauer erläutern. Aber fand ich auf jeden Fall sehr, sehr lustig, als ich da gehört habe, dass Mario sich für Frank Fahrenhorst entschieden hat.
Dann leg doch mal los. Leite doch mal her, erklär doch mal, wie es zu deiner Zwei-Mann-Mauer kommt.
Nichts lieber als das. Ich finde es sehr schön, dass wir jetzt zum Beispiel bei Moritz und auch bei Mario dann wirklich auch Spieler hatten, die quasi ganz direkt auch mit dem persönlichen Umfeld und den sportlichen Vorlieben bzw. Fandaseins zu tun hatten. Ich habe mich für einen ganz bisschen anderen Ansatz entschieden, um hier nicht wieder Leroy Sané und Leon Goretzka stehen zu haben.
Ich
Und
danke dir.
zwar, dann komme ich mal direkt zu dem Spieler, den ich gerade meinte, mit der kleinen, in Anführungsstrichen, Verbindung zu Frank Fahrenhorst, ist mein erster Name in der Zwei-Mann-Mauer kein geringerer als Nikola Zigic. Jetzt fragen sich sehr wahrscheinlich sehr viele Menschen, wer ist Nikola Zigic? Das ist ein inzwischen 45-jähriger ehemaliger serbischer Mittelstürmer, der unglaubliche 2,2 Meter groß ist. Und jetzt werden sich immer noch viele fragen, wieso steht er da? Zum einen oder vor allem wegen seiner Körpergröße und zum anderen, weil ich eine ganz lustige Geschichte zu dem habe, gar nicht aus der realen Welt des Fußballs, sondern aus der Welt des Fußball-Manager-Spiels. Denn bei meinem Lieblingsmanager-Spiel, BDFL-Manager, damals noch für die Xbox gespielt, hat ein Kumpel von mir sich extra mal eingelesen, welche Spieler denn ein fast schon Cheatcode sein sollen und Das Internet hat Nikola Zigic ausgespuckt. Und dieser Nikola Zigic wurde sich dann gekauft und in den Sturm gestellt. Und es hat wirklich funktioniert. Er hat unfassbar gebutzt. Und das Lustige war, ich hatte genau bei diesem BDFL-Manager-Spiel auch mal eine Karriere, in der ich einfach Frank Fahrenhorst, der ja gelernter Innenverteidiger ist, immer wieder einfach nur als Mittelstürmer aufgestellt habe. Spitzname Frank Gefahrenhorst. Und der hat genauso gewutzt. Also es sind wirklich die Parallelen dazwischen, die über ein Managerspiel hergestellt wurden. Und ja, du hast schon gemerkt, Nikola Zigic ist ein bisschen random, aber ich fand die Story ganz schön, musste an ihn denken, weil ja, Zwei-Mann-Mauer, wer ist groß, wer blockt die Bälle? Er und Skelly Alvero neben ihm, der lustigerweise ganz genauso groß ist. Also die sind beide 2,02 Meter und ich weiß noch, als ich zuletzt Skelly Alvero auch gesehen und kommentiert habe, das ist so eine Erscheinung, das sieht fast schon wie, ja, weiß ich nicht, wie gecheatet dann teilweise aus auf dem Fußballfeld, wenn der da ist. So als wenn man sich, keine Ahnung, bei Pro Evo da damals so einen eigenen Spieler erstellt hat und dann einfach Größe 2,50 Meter und alles auf Skill 99 und dann bist du da rumgelaufen. Das ist wirklich so ein cooles Bild irgendwie. Und ich musste dann irgendwie an Nikola Zigic denken und dann dachte ich, ja, wer könnte dann neben ihm denn stehen? Und dann ist mir Skelly Alvero noch eingefallen. Und dann habe ich, als ich nochmal genauer nachgeschaut habe, wirklich gesehen, dass sie auf den Zentimeter genau scheinbar gleich groß sind. Deswegen musste ich dieses Duo dann einfach nehmen.
Finde ich witzig, Nikola Zigic, den kenne ich tatsächlich noch aus meinem Panini-Sammelalbum zur WM 2006 damals, mit Serbien und Montenegro, die damals noch eine Fußballnationalmannschaft hatten, zusammen aufgelaufen. Von daher ist mir der Name ein Begriff und Skelly Alvero natürlich sowieso. Kleiner Spoiler, der ist natürlich auch in unserer Supermarktfolge aufgetaucht. Auch bei einem von uns dreien im Supermarkt angestellt gewesen. Ihr müsst natürlich reinhören, um rauszufinden, bei wem und in welcher Funktion. Dann bleibt ja nur noch mir übrig, hier meine Zwei-Mann-Mauer zu präsentieren. Ich fand es schön, dass Mario gesagt hat, dass wir natürlich die einzig wahre Zwei-Mann-Mauer sind. Sehr aber lieb. Wenn er müsste, dann findet er auch noch zwei andere. Ich habe einen ähnlichen Ansatz verfolgt wie du. Für mich auch auf eine Weise irgendwie Kult, die beiden. Einer meiner Lieblingsspieler steht da drin. Naldo mit seinen 1,98. Wahnsinnsspieler. Und dann, um die 4 Meter glatt zu machen, habe ich mir auch einen absoluten Riesen reingestellt. Jan Koller, der auch ein bisschen Breite mitbringt. Da kommt einfach nichts vorbei. Also die beiden zusammen genau 4 Meter lang. Koller auch über den 100 Kilo drüber gewesen. Also eine absolute Erscheinung da vorne. Ist ja auch im Tor zuverlässig, wie wir wissen. Von daher, Naldo und Jan Koller bei mir in der Zweimannmauer.
Ja, die haben auch beide ungefähr die gleiche Frisur. Das ist dann auch nochmal ästhetisch schön. Also ja. Auch da eine sehr gute Wahl. Aber da sehen wir schon, wir sind ein bisschen auf ähnliche Attribute gegangen. Aber finde ich gut.
Also ein Brian Saragossa wollte ich mir jetzt nicht in die Mauer stellen.
Fairerweise.
Wobei wir wissen ja, gegen Cristiano Ronaldo zum Beispiel reicht auch Philipp Lahm in der Einmannmauer.
Stimmt, also in diesem speziellen Sonderfall hätte es auch der getan. Aber ich glaube, mit Zigic, Skelly Alvero, Jan Koller und Naldo bilden wir dann da auch zwei gute, zwei Mannmauern.
Okay, Anton, dann würde ich sagen, gehen wir zum Hauptteil dieser Folge über. Keine Angst, er wird nicht nochmal 40 Minuten lang gehen. Aber es ist auf jeden Fall so ein bisschen das Herzstück. Und eine Rubrik, in der wir zeigen können, wer uns so geprägt hat, von welchen Spielern wir so Fans sind, waren und deshalb unsere All-Time-Lieblingself. Jeder hat hier seine Elf irgendwie zusammengestellt. Wir haben uns auf ein 4-2-3-1 geeinigt, damit wir ja auch ein Even-Playing-Field haben. Und ich würde sagen, du darfst einfach mal beginnen. Ich würde einfach sagen, im Tor, oder? Fangen wir an.
Das mache ich sehr, sehr gerne. Vorher noch der eine Satz, den du in deiner wunderbaren Einleitung noch nicht gesagt hast. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir lediglich 4 Spieler in dieser Elf unterbringen, die für unseren Lieblingsverein gespielt haben. Sprich, bei mir sind es die Bayern, bei dir ist es Werder Bremen. Um jetzt eben nicht nur die Top-Elf der letzten 20, 30, 40 Jahre aus Bayern und Bremen-Sicht hier runter zu beten. Und dementsprechend ist natürlich ganz klar, dass wenn ich hinten im Tor anfange, trotzdem direkt Manuel Neuer bei mir auftaucht. Ich habe hin und her überlegt, es gab viele Torhüter, die ich wirklich, wirklich geliebt habe. Sei es ein Van der Sar, sei es ein Valdez, damals sogar noch Barthez, Seaman, also das, du merkst schon, in welcher Ära ich mich da gerade befinde. Das war eben so die Zeit, wo ich so wirklich bewusst Fußball kennen und lieben gelernt habe. Aber als ich dann nochmal durchgegangen bin, musste ich daran denken, dass kein Torwart mir jemals so viele Jubelschreie dank Paraden oder Leistungen, die er gebracht hat, herbeigerufen hat, wie Manuel Neuer. Deswegen musste ich ihn hier einfach nehmen. Es gibt für mich, gibt und gab keinen besseren Torwart, der jemals dieses Spiel gespielt hat. Und er hat natürlich auch meine fußballerische Fanzeit extrem geprägt. Allein natürlich schon 2014 bei der WM.
Ja, ich kann nicht viel hinzufügen. Bei mir steht auch Manuel Neuer im Tor. Ich glaube einfach, deutsche Nationalmannschaft reicht da aus, um so geprägt zu werden von ihm. Und dass er das immer noch durchzieht mit mittlerweile 40 Jahren, ist einfach krass. Und ja, hat
Ja,
das
also
Torwartspiel revolutioniert. Und noch dazu ein feiner Kerl, glaube ich.
absolut. Für dich ist das natürlich viel leichter, weil du
Ja.
musst dir ja keinen Vereinsstrich dafür wegmachen, ne? Also der beste Torwart spielt natürlich auch beim besten Verein. Deswegen ist ein
Also,
Bayern-Spieler für mich jetzt schon weg.
Felix Wiedwald hier nicht reinzuschreiben, hat mir das Herz gebrochen, Anton.
Ja, verstehe ich.
Ich mache mal weiter mit meinem Linksverteidiger, den darfst du danach dann auch hinterher schießen. Da habe ich tatsächlich lange überlegt. Petri Pasan stand natürlich auf meinem Zettel, aber ich habe mich dann am Ende, ich habe überlegt, wer war so für mich der geilste Linksverteidiger? Es geht natürlich, wie du schon gesagt hast, eben so um die Zeit, in der wir halt einfach zum Fußball gekommen sind bis jetzt. Das heißt, ich habe jetzt nicht mir irgendwie so die Anfangszeit von Roberto Carlos habe ich nicht so richtig mitgenommen. Das heißt, da habe ich dann für mich nicht so richtig den Weg zu ihm gefunden. Habe aber so ein bisschen, wenn man will, seinen Nachfolger genommen. Für mich Linksverteidiger, mein All-Time-Lieblings-Linksverteidiger Marcelo. Ich habe jetzt gerade um das Real-Bayern-Spiel oder die beiden Spiele noch mal so ein paar historische Matches gesehen, die wir bei DAZN auf der Plattform haben. Und also, was Marcelo da gespielt hat, ist einfach so geil, wie der da
Ja.
wirklich im Stile eines Zehners oder eines Flügelspielers da an vier, fünf Leuten vorbeigeht und Chancen einleitet und kreiert und Tore vorbereitet. Extrem torgefährlich, extrem offensiv begabt und trotzdem defensiv stark. Deswegen für mich ein ganz, ganz geiler Spieler, auch wenn er manchmal vielleicht so ein bisschen Frust oder Ärger hervorgerufen hat, weil Real da einfach zu gut war, aber es war trotzdem einfach ein geiler Spieler.
Komplett. Und es hätte schöner nicht sein können, deine Einleitung. Da sieht man dann doch nochmal, dass ich einen kleinen Ticken älter bin. Bei mir steht eben genau jener Roberto Carlos da. Marcelo, eine vollkommen legitime und gute Wahl. Ich erinnere mich aber noch an Zeiten einfach da auf dem Bolzplatz früher, wo dann jeder irgendwie gesagt hat: So, jetzt Roberto Carlos Schuss. Und dann
Ja.
versucht hat, irgendwie so richtig, so doll, wie es irgendwie geht, zu schießen. Und ich hatte glücklicherweise auch relativ früh schon einen richtig dollen Schuss. Und habe oftmals, keine Ahnung, in der Halle oder so, haben wir immer so kurze Ecken gespielt. Ich stand immer an der Mittellinie, dann haben wir zurück zu mir gespielt und ich habe einfach geschossen und viele, viele Tore damit erzielt. Da habe ich mich auch immer.
Genau die Geschichte hast du schon mal
Oh,
erzählt.
stimmt! Guck mal, alles
Ich glaube mit
wiederholt sich.
Alina sogar. Ich glaube sogar mit Alina. Aber ja, lass sie nicht stören. Das war nur gerade so ein Inception-Moment. Ich habe so geguckt, ob hier irgendwie so ein Kreisel sich
Ja,
weiterdreht.
in der 100. Folge wiederholt sich plötzlich alles. Nee, stimmt, ich erinnere mich.
Ja,
Ja,
irgendwann hat man sich nichts mehr zu erzählen, oder? Als Ehepaar.
das war mein Roberto Carlos-Moment in der F-Jugend, genau.
Ja.
Nee, und deswegen
Stark.
steht bei mir hinten links Roberto Carlos.
Ja, dann mach doch du mal weiter mit einfach beiden Innenverteidigern direkt, würde ich
Ja,
sagen.
auch da. Es gibt so viele unglaubliche Innenverteidiger. Ich bin auch sehr gespannt auf deine Wahl. Ich mache es kurz. Bei mir die beiden Innenverteidiger. Nemanja Vidic und Charles Puyol. Einfach zwei unglaubliche Legenden, Vidic, damals zusammen mit Ferdinand, diese legendäre und erfolgreiche Man United-Zeit geprägt. Ich weiß auch nicht, ich war immer so einen ganz kleinen Ticken mehr Fan von Vidic. Das war irgendwie nochmal so eine besondere Erscheinung. Und Puyol, einfach der geborene Leader, auch die goldene Generation da von Barcelona mitgeprägt. Kleiner Spoiler, eventuell gibt es noch den einen oder anderen in meiner Elf aus genau dieser Generation, weil ich unglaublicher Fan davon war. Aber Puyol einfach auch immer wieder, auch wenn er Deutschland einmal das Herz gebrochen hat mit seinem Kopfballtor, einfach Weltklasse, auch so in der Art und Weise, wie er dieses Team geführt hat.
Ja, voll, absolute Identifikationsfigur. Und Vidic, muss ich sagen, auch geile Wahl. Fand ich auch irgendwie, weiß nicht, irgendwie mit seiner Art und Weise nochmal ein bisschen ansprechender als zum Beispiel jetzt ein Ferdinand in der Mannschaft. Von daher spannend. Da auch, dass du keinen Bayern-Innenverteidiger genommen hast, fand ich interessant. Wer wäre so am ehesten bei dir da gelandet?
Auch das gar nicht so leicht. Also irgendwie vielleicht sowas wie Van Beuten oder so. Den fand ich damals immer schon überragend. War auch irgendwie eine Erscheinung.
Der war doch Stürmer.
Dann vielleicht sogar sowas wie Hummels, also jetzt gar nicht mal so sehr Bayern, aber auch einfach, weil auch WM 2014 und generell einfach ein so überragender Spieler, immer mit seinen Außenrisspässen, Spieleröffnungen, Torgefahr und. Aber ja, ich habe ihn mir verkniffen, einfach weil wir ja nur die vier Bayern-Spieler haben und deswegen habe ich mich für Vidic und Puyol entschieden.
Ja, finde ich gut. Hummels war bei mir auch recht weit oben auf der Liste. Ich habe mich dann am Ende doch für zwei andere Jungs entschieden. Sie haben lange ein Duo auf dem Platz geprägt. Eins, was immer noch einen Rekord hält. Denn es ist immer noch das torgefährlichste Innenverteidiger-Duo aller Zeiten. Naldo und Per Mertesacker stehen bei mir in der Innenverteidigung. Ist natürlich enorm durch die Vereinsbrille. Aber ehrlicherweise war das eine Zeit, als die beiden bei Bremen hinten in der Innenverteidigung standen, du hast dir keine Sorgen gemacht. Das war so eine geile Verteidigung. Es war wirklich eine absolute Bierruhe, die man da als Fan haben konnte. Sie haben natürlich trotzdem viele Tore kassiert. Das war damals einfach Bremen-Core, aber sie haben noch mehr geschossen. Von daher alles gut. Aber es war einfach eine geile Zeit. Und Naldo, habe ich schon gesagt, absolute Legende. Auch da dann irgendwie mit 120 km/h die Freistöße da so flach, halb hoch, was auch immer, aus 30 Metern aufs Tor zu hämmern, dass er sich das dann auch irgendwie immer wieder getraut hat, auch häufig eben das zum Erfolg geführt hat. Und Mertesacker, für mich spielt auch so ein bisschen die Persönlichkeit mit rein, auch vielleicht, was er danach dann eben gemacht hat mit seiner Karriere und das Eistonnen-Interview legendär und auch jetzt irgendwie nach seiner aktiven Karriere immer noch ein super Typ, sehr erfrischender, finde ich, Experte bei Fußballübertragung, deswegen für mich die beiden haben mich, glaube ich, einfach geprägt wie sonst keiner. Sonst wäre bei mir tatsächlich auch ein Hummels, glaube ich, an dritter Stelle gestanden. Ein Ramos habe ich noch überlegt, auch wenn er vielleicht hier und da ein bisschen eklig war. Einfach also seltenen Innenverteidiger erlebt, der so eine Dominanz ausgestrahlt hat. Von daher wären die auch noch Thema gewesen, aber ich habe mich dann für Naldo und Mertesacker entschieden.
Ja, vollkommen legitimer und cooler Pick. Also Mertesacker war tatsächlich auch mal in meinen Gedanken vorgekommen. Genau wie Ramos, also ja, ich glaube, da gibt es einfach wirklich so viele, ist natürlich klar, dass jetzt die Elf, die wir jetzt hier stehen haben, nicht die einzigen sind, die uns geprägt haben und die wir gerne Fußballspielen haben sehen oder immer noch tun. Das war kein deutscher Satz, glaube ich, aber ich weiß auch gerade nicht, wie ich hier nochmal neu formulieren sollte. Dementsprechend mache ich einfach schnell weiter. Wir müssen noch ein paar Positionen abarbeiten. Hinten rechts bei mir kommt der nächste Bayern-Spieler, es ist Philipp Lahm. Auch da einfach eine Ära geprägt, WM-Kapitän 2014, keine rote Karte, Vorbild einfach fußballerisch gewesen über Jahrzehnte hinweg und sowohl eine Bayern-Ära als auch eine Deutschland-Ära geprägt und dementsprechend auch einfach eine Ära für mich.
Völlig verständlich, ich gehe genau mit Philipp Lahm, absolute Legende und der beste Rechtsverteidiger ever. Für mich deshalb rein in meine Elf, auch mit dir, Fipsi.
Let's go, dann sind wir schon bei der 6 angelangt und ich sag mal so, da ist der nächste Barcelona-Spieler bei mir zugegen. Und zwar, ich habe hin und her überlegt, wen von den beiden nehme ich jetzt? Es ist Andres Iniesta geworden. Ich weiß, ich war immer, also Xavi und Iniesta habe ich so geliebt. Ich muss auch sagen, so zu dieser ganzen Zeit, Anfang 2000er bis Mitte 2010er, ich war Barca-Fan auch, muss ich sagen. Also das war dann relativ leicht, darüber zu kommen, FCB und FCB. Aber diese Mannschaft, die hat mir so viel Spaß gemacht. Angefangen unter Rijkaard, dann später Guardiola. Das war Fußball von einem anderen Stern und Iniesta war einfach Teil davon. Ich wollte eigentlich sogar Xavi noch einfach direkt neben ihn schreiben, aber dachte dann so, irgendwann ist auch mal gut mit dieser diesem Barcelona-Block. Dann habe ich ja mehr Spieler von Barcelona mit drin als von den Bayern, weil wir die Bayern limitiert haben und Barca nicht. Deswegen habe ich neben ihn Andrea Pirlo gestellt, ein Magier auf dem Feld und auch irgendwie so eine Identifikationsfigur, wenn es darum ging, eleganten, guten, schönen Fußball zu spielen.
Ja, sehr stark. Also Iniesta, Xavi braucht man natürlich nicht viel zu sagen. Pirlo wäre bei mir auch an dritter Stelle gewesen. Also der ist quasi haarscharf vorbei geschrappt. Ich habe mich dann am Ende für zwei unterschiedliche Spielertypen entschieden. Einer, der irgendwie sich so in mein Herz gespielt hat, schon früh bei der Nationalmannschaft, Bastian Schweinsteiger, der da drin steht.
Aber ich muss ja Bayern, ich muss ja aufpassen, ich darf dich.
Ich weiß, du, absolut. Mein Herz hat sofort gesagt, Schweini rein da. Und dann habe ich noch einen genommen, der ähnlicher Spielertyp so ein bisschen, oder zumindest diese Art von ich interpretiere die Sechs wie ein Iniesta, ein bisschen moderner, vielleicht spielt immer noch. Und einer, der mir so unglaublich viel Spaß macht, Luka Modric, bei mir der Zweite im zentralen Mittelfeld. Man hätte definitiv einen Iniesta nehmen können, man hätte definitiv auch einen Pirlo nehmen können, aber
man hätte
Modric,
auch,
also auch den heute noch zu sehen mit 40 Jahren, ist unglaublich.
Ja, ein unglaublicher Spieler. Man hätte auch so ein bisschen Unsung Hero, einen Busquets oder so nehmen können, der wirklich auch immer so gefühlt untergegangen ist hinter Xavi und Iniesta, aber genauso wichtig, wenn nicht fast noch wichtiger war für diese Barcelona-Zeit und auch die erfolgreiche Spanien-Zeit natürlich, wollen wir hier nicht vergessen. Aber ja, sehr, sehr gute Wahl da bei dir. Wie gesagt, Schweinsteiger war bei mir auch eigentlich gefühlt ganz oben, aber ich musste ein bisschen abwägen mit dem Bayern-Nerv. Denn über rechts außen kommt bei mir natürlich kein geringerer als Arjen Robben. Eigentlich seit der Verpflichtung der Bayern 2009 durchgehend mein Lieblingsspieler gewesen bis zu seinem Abschied. Ich weiß, auch immer mal wieder durch seine Theatralik aufgefallen, aber ich habe es einfach irgendwie mit rechten Flügelspielern der Bayern. Was soll ich sagen? Die tun es mir immer wieder an. Coman war da genauso, Sané und davor eben der Mr. Wembley All-Time rechtsaußen Arjen Robben. Absolute Legende und es war immer eine Freude, ihm beim Fußballspielen zuzusehen.
Ja, kann ich natürlich absolut verstehen. Ich weiß, wir hatten hier im Podcast auch mal die Diskussion, ich glaube, es war sogar diese Saison, als wir über Olise geredet haben, Ribéry oder Robben, wer war besser? Ich war auf jeden Fall Team Ribéry, du warst, glaube ich, Team Robben. Ich glaube, ich hab gesagt, Olise für mich der beste Transfer seit, wenn man Kane ausklammert, seit Ribéry.
Ja.
Aber ja, das muss jetzt nicht wieder Thema werden. Nicht streiten, wird sich meine Freundin gerade denken wahrscheinlich. Alles ist gut, wir haben uns lieb. Ich mache auf der rechten Seite weiter mit einem, der vielleicht bei dir noch auf eine andere Position kommt. Bin mal gespannt. Bei mir musste er ins rechte Mittelfeld ausweichen. Thomas Müller steht da, der ja natürlich bei deinen Bayern spielt, von daher weiß ich nicht, ob er da reingefunden hat, aber absolute Legende, sowohl Bundesliga als auch Nationalmannschaft. Unfassbar sympathisch, auf eine Art und Weise Fußball gespielt und erfolgreich gewesen, die man, glaube ich, vorher nicht für möglich gehalten hätte irgendwie, dass das im modernen Fußball immer noch so funktioniert. Aber ich glaube einfach, einer, den man nicht mögen kann und deshalb einer, der auch ja für mich sehr prägend war, wenn man da auch an seine erste WM denkt, 2010, wie er da direkt ist er, glaube ich, direkt Torschützenkönig geworden, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Von daher, ja, super Typ, Thomas Müller.
Absolut. Hier auch schon mal der kleine Spoiler. Er kommt leider bei mir nicht mehr vor. Aber du hast alles gesagt.
Du brauchst Platz für Felipe Coutinho.
So ist es. Leute, Moritz sieht hier scheinbar durch die Kamera durch, was ich gleich noch sagen werde. Aber so ist er nun mal. Thomas Müller, muss man nicht mehr viel zu sagen. Auch einer der prägendsten Figuren meiner Fußballfan-Laufzeit. Und ich bin dankbar einfach nur gefühlt, dass ich ihn habe spielen sehen. Weil so unorthodox, so gut, so erfolgreich. Das ist einfach ein ganz, ganz besonderer Spielertyp, den es so vielleicht in der Form nicht mehr wiedergeben wird. Und natürlich auch vor allem seine Auftritte abseits des Platzes bei Interviews und Co. Sehr positiv hervorzuheben. Aber auf der 10 hat ihn ein anderer Spieler verdrängt. Du hattest Felipe Coutinho schon angesprochen. Und dementsprechend habe ich mich natürlich für seinen Landsmann Ronaldinho entschieden. Denn ich hatte diese Zeit schon angesprochen, Anfang der 2000er Jahre, Ronaldinho bei Barca, Frank Rijkaard als Trainer, Champions-League-Sieger 2006, Ballon d'Or-Gewinner. Ich weiß noch, wie ich bei meinem Cousin saß und der hatte irgendwie eine Zeitschrift bekommen, wo dann Ronaldinho-Poster drin war. Und gefühlt bis heute ist das immer noch einer der glücklichsten Momente meines Lebens.
Ein bisschen übertrieben. Bravo Sport.
Ja, genau, so war es. Und
dann hatte ich das Gleiche vielleicht.
Das kann sehr gut sein. Es war so um 2006 herum. Und na, ich weiß aber noch, wie ich dieses Poster angeguckt habe und dachte, oh, wie geil, ein Ronaldinho-Poster. Ich freue mich so, weil dieser Spieler einfach, es war so ein bisschen von zu kurzer Dauer gefühlt. Also Ronaldinho hatte so einen unendlichen Peak und ist dann leider so ein bisschen abgefallen wieder, relativ schnell. Also verhältnismäßig schnell, wenn wir jetzt überlegen, Cristiano Ronaldo und Co., die über Jahrzehnte, Dekaden geprägt haben. Aber Ronaldinho zu dieser Zeit, 2005, 2006, 2007 so herum, und natürlich auch noch danach, aber genau zu dieser Zeit einfach unglaublich gewesen und mein Fußballerherz komplett verzaubert. Deswegen hier bei mir auf der 10.
Cooler Pick, ich kann es mal vorwegnehmen, Ronaldinho bei mir auf dem linken Flügel in der Mannschaft drin. Mhm. Einfach einer, der wie vielleicht kein anderer den Spaß am Fußball so sehr irgendwie symbolisiert hat, so sehr personifiziert hat. Diese ganzen Compilations mit irgendwie Maschkenada oder irgendeinem anderen brasilianischen Samba-Lied könnte ich mir für Stunden lang anschauen, ja, wie der irgendwelche Tricks macht, den Ball da auf der Schulter gefühlt über das halbe Spielfeld trägt. Das ist einfach, also pure Freude, dem zuzuschauen, oder war es. Von daher muss der auch in meine Mannschaft.
Darf ich raten, wer bei dir auf der 10 steht?
Darfst du.
Johan Miku.
nein, schade, weil mich einer noch mehr begeistert hat, aber Johan Miku wäre die zweite Wahl gewesen. Wenn du nach Johan Miku jemanden erraten müsstest.
Diego, sind wir brasilianisch unterwegs?
Ja, Diego ist bei mir auf der 10. Mein Zweitlieblingsspieler all-time. Das war genau die Zeit, in der Bremen-Fan sein für mich am meisten Spaß gemacht hat. Klar, man ist 2004 Meister geworden, aber irgendwie diese Mannschaft hat so viel Bock gemacht. Sein Rekordtor da im Pokal gegen Aachen übers ganze Feld. Dieser Freistoß gegen Kahn, nachdem er ihn umgehauen hat im Spiel. Das war einfach eine Zeit. So ein unfassbar geiler Zocker und deshalb, ja, also für mich so einer der Spieler, glaube ich, bei denen ich am meisten auf dem Bolzplatz gesagt habe, ich bin jetzt Diego, ja, ich bin jetzt hier das Feld und hau die Dinger rein. Ja, von daher Diego bei mir auf der 10.
Sehr, sehr guter Pick, ja. Ich weiß auch noch, also die Zeit mit Diego und Bremen, das war legendär, das war magisch einfach, das hat richtig Spaß gemacht. Und ja, du hast eben schon gesagt, Thomas Müller muss bei dir so ein bisschen auf den rechten Flügel ausweichen, mochte er immer nicht so gerne, aber bei mir musste es natürlich auch ein paar Einschnitte geben. Bei mir über rechts ja Arjen Robben und deshalb ein gewisser Lionel Messi auf die linke Seite verbannt. Es ist der Barcelona-Block, ich weiß, es tut mir leid, aber es geht eben nicht anders. Als ich durchgegangen bin, die ganzen Spieler, Messi durfte nicht fehlen. Wahrscheinlich der gesegnetste, mit Talent gesegnetste Fußballer aller Zeiten. Und er hat es eben auch auf den Platz gebracht. Also Ich habe es angesprochen, diese Barcelona-Zeit, die hat mich geprägt. Da war ich wirklich Feuer und Flamme für. Deswegen auch heute immer noch so ein bisschen definitiv so einen kleinen Ticken mehr Sympathie gegenüber Barca als über Real. Aber das, was da heutzutage los ist mit den ganzen Schulden oder so, ist ja ein Thema für eine ganz andere Folge. Deswegen bleiben wir bei der Fußballromantik und die hat Lionel Messi bei mir einfach über, ja, jetzt über 20 Jahre wirklich geprägt. Und auch wenn ich ihn hier über die linke Seite kommen lassen muss, ich konnte ihn nicht aus dieser Elf rauslassen, weil ich einfach so oft vor dem Fernseher saß mit Kinnlade unten und gedacht habe, wie zum Teufel hat er das gerade gemacht? Dieser kleine, verdammt gute Mann. Wie tut er es? Es ist eine Riesenfreude, ihm zuzuschauen.
Es gibt nur wenige Spieler, die Kommentatoren so einfach so ein Stöhnen oder so ein Geräusch aus dem Mund locken, das man eigentlich gar nicht machen wollte. Und das sieht man jetzt irgendwie im modernen Fußball, sieht man das bei einem Yamal manchmal vielleicht, wenn er einfach irgendeine Bewegung macht und einen Spieler tunnelt und in einer flüssigen Bewegung irgendwie einen Pass spielt oder so. Und das hat Messi einfach regelmäßig gemacht, wo du wirklich einfach in diesen Highlights Kommentatoren stöhnen und ächzen und sonst was hörst, weil die einfach nicht glauben können, was sie da sehen, wie du es richtig gesagt hast. Von daher ein bisschen schade, dass du ihn quasi komplett auf die andere Seite gestellt hast und ihn damit natürlich völlig ineffektiv gemacht hast. Also Lionel
Ja,
Messi auf der
stimmt.
linken Seite, der wäre Kevin Großkreuz gewesen.
Ja, gut, an
Kann ja
Robben kommt
nirgendwo
halt
hin.
keiner vorbei, so, ne? Also das muss er sich halt hinten anstellen.
Ja, also Messi wäre bei mir sonst hinter Müller die zweite Wahl gewesen auf dem rechten Flügel. Aber ja, so fehlte am Ende in meiner Mannschaft. Spoiler.
Dann haben wir nur noch den Mittelstürmer. Und da habe ich meinen letzten Bayern-Pick für verbraucht quasi. Und es ist kein geringerer. Ich wette, du würdest nicht drauf kommen. Willst du einmal guessen?
Wenn ich nicht drauf komme, sage ich Giovane Elber.
Ja, knapp dran vorbei. Sein Nachfolger, wenn man so möchte. Und zwar Roy Mackay.
Krass.
Giovane Elber, ja, war so einen ganz kleinen Ticken noch zu früh. Also, da habe ich natürlich auch schon geliebt und mitbekommen, aber bewusster Fußball geguckt und bewusster Fan gewesen bin ich dann von Roy Mackay. Ist auch nicht die allerlängste Zeit bei den Bayern, aber ich musste ihn hier mit reinnehmen. Ich habe drüber nachgedacht, weil ich habe ja dadurch auch einige Picks weggelassen, wie ein Müller, wie ein Schweinsteiger und Co. Aber ich fand ihn einfach schön, weil ich weiß noch, dass zum Beispiel auf einem Steckbrief von mir aus der 5. Klasse. Da stehen neben Lieblingsspiel Schach, Lieblingsbuch Der Hobbit, steht da auch Vorbild mit drauf. Und bei Vorbild steht einfach Roy Mackay.
Das ist schon geil.
Das ist so geil, einfach, weil zu dieser Zeit, ich habe ihn einfach über alles geliebt. Und deswegen musste ich ihn in diese Elf mit reinnehmen. Also als ich so, halt, wie gesagt, das war ja dann die Zeit, eine 10, 11 Jahre alt war, Roy Mackay war das Nonplusultra bei mir. Und deswegen musste er hier unbedingt mit rein.
Ich sag, diese Dreierkombination aus Schach, Hobbit und Roy Mackay hat es noch nie in irgendeinem anderen Freundebuch gegeben.
Ja, so bin ich.
Zumindest
Einzigartig.
einfach einzigartig, ja. Nee, Roy Mackay, sehr guter Pick, irgendwie auch einfach eine coole Erinnerung, aber bei mir steht einer drin, mein All-Time-Lieblingsspieler, führt kein Weg an ihm vorbei. Claudio Pizarro steht bei mir ganz vorne drin. Mit dem kannst auch du was anfangen als Bayern-Fan. Bei euch kam er nie wirklich über die Joker-Rolle hinaus. Bei
Ja.
den Bremern hat er Zeit für Zeit immer wieder begeistert. Und ja, also diese verschwitzten, nassen Locken, die ihm da von links und rechts ans Gesicht geklatscht sind, wenn er die Bälle da reingewuchtet hat aus allen Lagen und dann wirklich auch später mit über 40 noch für Bremen in der Bundesliga getroffen hat, hat den ältesten Hattrick der Bundesliga-Geschichte gemacht. Also das ist einfach einer, der seit ich Fußballfan bin, bis vor ein paar Jahren erst mich immer wieder begeistert hat und auch, glaube ich, was Charakter, was Persönlichkeit angeht, einer der coolsten, nettesten, sympathischsten Fußballer, die wir so hatten in der Bundesliga in den letzten 20 Jahren. 30 Jahren, von daher, ja, ganz groß. Übrigens auch Fun Fact, weiß nicht, ob du es wusstest, ob es andere vielleicht wussten, das Bundesliga-Logo, dieser Ausfallschritt in der Luft, ist Claudio Pizarros Tor des Jahres 99 nachempfunden, wo er diesen Chipball in der Luft einmal annimmt und ihn dann Volley über den Torwart hebt. Das ist quasi die Vorlage gewesen für dieses Bundesliga-Logo.
Ich könnte jetzt copen und sagen, ja, das habe ich irgendwie schon mal gehört, aber wenn du mich jetzt gefragt hättest, welches Tor die Vorlage gewesen wäre, hätte ich es nicht gewusst, so ehrlich muss ich sein. Richtig schön, tolle Wahl, ich bin natürlich auch riesen Pizarro-Fan und ich finde richtig perfekt eigentlich, dass ich zum Abschluss dieser Folge, zum Abschluss unserer beiden Top-Elfs hier nochmal unsere Hände sich greifen, wir uns die Hände geben und mit Pizarro nochmal eine Bremer Legende, ähnlich wie eine Bayern-Legende thematisieren dürfen. Ein Gesicht der Bundesliga, ein Gesicht unserer beiden Lieblingsvereine und der wirklich perfekte Abschluss einer ganz besonderen Podcast-Folge. Denn ich will jetzt nicht schon wieder in die großen Dankesreden hier verfallen, aber ich bin einfach unglaublich glücklich, dass wir das hier zusammen machen, dass wir die Zwei-Mann-Mauer ins Leben gerufen haben. Vielen, vielen Dank auch an all unsere Gäste, die bisher dabei waren. Mehr werden kommen. Und vor allem natürlich danke an euch da draußen fürs Zuhören und danke dir, Moritz, dass du Teil davon bist, dass ich Teil davon sein darf. Auf die nächsten 100, so hat es Alina ja auch schon gesagt. Ich bin voll dabei.
Ich bin auch dabei. Ich würde sagen, wir müssen jetzt gleich mal eine kurze Trinkpause einlegen hier in unserem Marsch nach Köln. Also langsam wird es ein bisschen anstrengend. Aber sonst, finde ich, sind wir gut dabei. Die nächsten 100 Folgen werden gemacht, damit wir auch wieder zurücklaufen können, denn das haben wir ja nicht bedacht.
ja, wir sind jetzt erstmal in Köln. Also
Vorlage.
In 100 genau, Folgen.
Wir sind jetzt erstmal 2,5 Jahre in Köln, bis wir zurücklaufen können. Nein, Dank genauso an dich, Anton. Habe ich vorhin schon gesagt, macht immer noch einen Riesenspaß. Und ich habe mal geschaut, 100 Folgen, wen wir so einholen wollen, was wir so als Ziel setzen. Wir gucken natürlich nur auf uns, wir gucken von Folge zu Folge, aber Gemischtes Hack zum Beispiel hat am Dienstag Folge 340 rausgebracht. Ja. Die zittern schon, sage ich.
Easy.
Also die sind schon richtig nervös. Die denken sich, okay, jetzt ist da dieser eine Fußball-Podcast, der uns hier jetzt richtig Druck macht.
Ja.
Von daher, das holen wir uns noch, dieses Projekt.
Ja, zieht euch warm an. Wir stehlen euch die Show.
Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns aus dieser 100. Folge. Danke, dass ihr mit dabei wart. Es war ein bisschen was anderes. Ein bisschen mehr hat sich's um uns gedreht. Sehr viel gegenseitig auf die Schulter klopfen. Aber das muss auch mal sein.
Nach 100 Folgen darf man das einmal.
Absolut, absolut. Und ja, Montag geht es dann weiter mit dem Daily Business und der nächsten Folge regulär, Anton. Ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch. Macht's gut. Ciao, ciao. Folgt uns.